Ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Ich war zwar am Anfang des Monats schon bei euch, aber irgendwie kommt mir das echt lang vor. Es ist irgendwie schon viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen, gefühlt, viel erlebt. Heute möchte ich wieder aus dem ersten Johannesbrief predigen. Im ersten Johannesbrief geht es ja darum, um die Frage, wie können wir mit Gott verbunden bleiben? Wie können wir miteinander Gemeinschaft haben? Das ist dem Johannes sehr, sehr wichtig. Und die Predigt heute habe ich überschrieben mit dem Titel Glauben, Lieben und Siegen. Heute soll es darum gehen, wie das alles drei zusammenhängt. Johannes hat all diese Themen bereits an verschiedenen Stellen in seinem Brief von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und jetzt im letzten Kapitel, im Kapitel 5, da beginnt er den Sack zuzumachen, alle Fäden miteinander zu verbinden. Und das Ziel heute soll sein, dass wir uns einfach neu bewusst werden, welche Auswirkungen das hat, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das Zweite, dass wir einfach in der Liebe zu Gott und zu uns gegenseitig wachsen. Und drittens, dass wir ein Fundament haben für ein siegreiches Leben. Diese drei Schlagworte, die geben auch so die Gliederung für die Predigt heute vor. Und ich lese einfach direkt mal aus der guten alten Elberfelder Übersetzung. Ihr dürft einfach mitlesen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich habe hier mal ein paar Worte markiert, die häufig vorkommen und somit auch irgendwie mir ins Auge gesprungen sind. Und wir sehen, dass diese Worte auch sehr nah an der Gliederung sind von der Predigt heute. Ich habe einfach mal die Worte Glauben, Lieben und Siegen oder Überwinden markiert. Und wenn wir uns die Worte Glauben raussuchen aus dem Text, dann sehen wir, am Anfang kommt es vor und am Ende schließt sich der Kreis. In der Mitte lesen wir sehr häufig das Wort Liebe. Das ist der größte Teil in diesem Abschnitt. Und auch die Worte überwinden oder Sieg. Das ist der dritte Punkt. Weil die Elberfelder Übersetzung doch ein paar schwierige Worte hat und hin und wieder etwas unverständlich ist für uns heutzutage, da habe ich mit Hilfe von einigen Übersetzungen den Text paraphrasiert, einfacher gemacht, sodass wir den heute leichter haben zu lesen und zu verstehen. Wir beginnen vorne und schauen uns Vers für Vers an, was dieser Text uns heute sagen will. Beginnen wir mit der ersten Hälfte von Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Dieser Satz gibt einfach die Antwort auf die Frage, wer ist ein Kind Gottes? Die Antwort ist, jeder, der glaubt. Glauben nicht im Sinne von nicht wissen, oder wie man sagt, Glauben heißt nicht wissen, sondern Glaube in einem anderen Sinn. Im Sinne von jemandem vertrauen, in Kombination mit Gehorsam. Der Glaube ist hier keine eigene Leistung, etwas, das wir durch eigene Anstrengungen bewirken, sondern vielmehr etwas, was wir geschenkt bekommen. Und zwar von jemandem, der glaubwürdig ist. Wir glauben demjenigen, der glaubwürdig ist. Das können die Eltern sein, das können irgendwelche Politiker sein, irgendwelche Wissenschaftler. Wir können einfach nicht alles wissen heutzutage. Wir müssen Menschen glauben, ihnen vertrauen und entsprechend leben. Heutzutage will man ja alles relativieren. Es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du bist zufrieden damit und tust keinem was zuleide. Und so gibt es in verschiedenen anderen Religionen sehr viele Menschen, die glauben sehr viel stärker als du und ich vielleicht. Aber ich glaube, was das Entscheidende ist, ist, woran wir glauben, wem wir glauben. Ich meine, es war Hudson Taylor, der mal gesagt hat, dass nicht dein großer Glaube so sehr wichtig ist, sondern der Glaube an einen großen Gott. Also, wer ist ein Kind Gottes? Der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und ich habe ein paar Erklärungen für diesen Namen, Jesus Christus. Das ist nicht Vor- und Zuname, sondern Jesus bedeutet, der Herr ist Heil, er ist Rettung, Jeshua. Und Christus ist nicht der Nachname, sondern ein Titel, ein Ehrentitel, Christus oder Messias, ein Gesalbter. Im Alten Testament wurden Könige und auch Priester gesalbt, durch etwas Öl auf dem Kopf wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor. Und dadurch wurden sie in ihr Amt eingesetzt. Das hat in der Regel ein Prophet getan, der im Namen Gottes gesprochen und gehandelt hat. Durch diese Salbung wurde deutlich gemacht, wer wem Autorität, eine Aufgabe überträgt. Gott verlieh sie durch den Propheten an den König eine politische Macht. Er sollte das Volk anführen, und zwar nach den Regeln, nach den Gesetzen Gottes. Gott verlieh den Priestern die Autorität, das Volk geistlich zu leiten, ein Mittler zu sein zwischen Gott und dem Volk. Die Juden erwarteten diesen Messias. Gott hatte ihn angekündigt. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass da jemand kommen wird, der diese Welt wieder in Ordnung bringen wird. Und sie erwarteten jemanden, einen Friedenskönig, der von Gott autorisiert war, einen Gesalbten. Und genau das beanspruchte Jesus auch zu sein. Auf eine Art und Weise, die die Menschen damals aber nicht erwarteten. Jesus eckte an und so fragte Jesus mal seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich sei? Ja, und dann kriegt er verschiedene Antworten. Die einen sagen, du bist ein Prophet, die anderen sagen, du bist ein Lehrer und so weiter. Und dann irgendwann stellt Jesus diese entscheidende Frage und fragt, was sagst du, wer ich bin? Und Petrus prescht davor und sagt, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Messias. Und so ist Jesus Christus heute das kürzeste Bekenntnis auch von uns Christen. Jesus ist der Messias, der kommen sollte, der uns führen wird, der König, der Herrscher. Wer ist Jesus für dich? Ein guter Mensch, der gute Ratschläge gegeben hat? Vielleicht doch ein Hochstapler? Oder ist er auch wirklich der Christus? Wenn ja, dann bist du Kind Gottes. Das Zweite, jeder, der liebt. Schön, wenn wir Kinder Gottes sind, aber wie geht es weiter? Wie sieht dann diese Beziehung aus zwischen Gott und seinem Kind? Immer wieder im Johannesbrief ging es um die Liebe und auch im Abschnitt, vor unserem Abschnitt heute, da heißt es immer wieder, Gott ist die Liebe. Er ist nicht liebevoll, er ist nicht lieb, sondern er ist die Liebe und zwar in Person. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott zeigt seine Liebe, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat. Jesus beweist seine Liebe, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Er löst unser größtes Problem, nämlich die Sünde. Diese Trennung zwischen Gott, diese Verbundenheit stellt Jesus wieder her. Das ist ein großes Geschenk. Darin zeigt sich seine Liebe. Und seine Liebe vertreibt jede Angst, hatten wir gelesen. Und weil Gott uns so sehr liebt, sind wir dazu verpflichtet, auch einander zu lieben. Johannes fasst das alles hier nochmal zusammen in so ein paar Spitzenaussagen. In der zweiten Hälfte von Vers 1, da heißt es, und jeder, der Gott, den Vater, liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Christen können sich einander immer wieder enttäuschen. Oft macht man die Erfahrung, dass Nicht-Christen viel netter sind, viel moralischer leben. Dass wir Christen da oft Längen dahinter zurückbleiben. Und so besteht häufig die Gefahr, dass man sich zurückzieht von anderen Mitchristen, von der Gemeinde. Gott ja, aber Gemeinde nein, danke. Das Bild, das hier Johannes verwendet, ist das der Familie. Wenige Menschen haben heutzutage, denke ich, eine perfekte Familie. Ich glaube nicht, dass es die perfekte Familie gibt. Es gibt gute und bessere Familien. Wenige Menschen haben heute ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater oder zu ihren Eltern. Ein Verhältnis, das von Liebe geprägt ist. Und auch wenn das der Fall ist, ist das noch keine Garantie dafür, dass man sich auch mit seinen Geschwistern versteht. Oft zerstreitet man sich als Kinder und im Erwachsenenleben bleibt es auch so. Oder da fängt der Streit an, sobald es um die Erbschaft geht oder so. Für viele Menschen ist die Familie kein sicherer Hafen. Viel eher ist es oft der Horror. So soll es aber in der Familie Gottes nicht sein. Wir haben hier das Idealbild. Gott ist der perfekte Vater. Und jemand, der wirklich das Gute für uns will. Jemand, der mit offenen Armen auf uns wartet. Wer Gottes Kind ist, ist von Gott sozusagen adoptiert. Gott will dich bewusst in seiner Familie haben. Du bist geliebt, gewollt, kein Unfall. Aber was ist mit all den anderen, die Gott auch adoptiert hat, die er auch herausgeliebt hat aus dieser Welt? Sie sind ebenso geliebt, genauso wie du und ich. Und Gott hat keine Lieblingskinder. Wir sind alle gleich schlimme Sünder, die erlösungsbedürftig sind. Für Johannes ist das hier ganz klar. Wer Gott, den Vater, liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Weil Gott diese Menschen liebt. Wer sind wir, dass wir jemanden verachten dürfen, den Gott aber erlöst hat, dem Gott ja, diese Liebe erwiesen hat? Im nächsten Vers, im Vers 2, wird deutlich, dass aber auch das Umgekehrte gilt. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die Echtheit der Liebe zu Gott beweist sich in der Liebe untereinander. Und auch andersrum, unsere Liebe zueinander zeigt sich darin, dass wir Gott lieben. Das ist irgendwie so ein Zirkelschluss. Und daran merken wir, dass es eng zusammenhängt. Es bedingt sich. Die Beziehung zu Gott wirkt sich auf die Beziehung untereinander aus und andersherum. Sie sind untrennbar. Wie drückt sich die Liebe zu Gott aus? Johannes wiederholt sich immer und immer wieder in seinem Brief hier. Die Liebe zu Gott beweist sich darin, indem man tut, was er will, was er möchte. Liebe und Gehorsam, die schließen sich nicht einander aus. Ja, Liebe lässt sich nicht fordern oder erzwingen. Liebe ist immer freiwillig. Man kann nicht sagen, ich befehle dir jetzt, mich zu lieben. Ich zwinge dich dazu. Wenn du mich wirklich liebst, dann tust du dies und das. Ja, man kennt es. Liebe beruht immer auf Freiwilligkeit. Sie stellt vor die Wahl und sie appelliert an das Vertrauen, an den Glauben an einen. Stellt euch zum Beispiel Eltern vor, die ihrem Kind sagen, du sollst Zähne putzen. Täglich, mehrmals. Tun sie es aus lauter Boshaftigkeit, einfach weil sie willkürlich Regeln aufstellen? Ein kleines Kind versteht es vielleicht nicht. Ich habe mir schon letzte Woche die Zähne geputzt, warum heute wieder? Nur weil wir etwas nicht verstehen, bedeutet es nicht, dass es nicht gut für uns ist. Gott, der alle Zusammenhänge in dieser Welt sieht, der allwissend ist und allmächtig, er gibt uns Gebote, weil er uns liebt. In diesen Geboten können wir uns frei bewegen. Ein Kind, das weiß, dass die Eltern das Beste für einen wollen, wird diesem Gebot, Zähneputzen, nachkommen. Später wird es vielleicht entdecken, ja, es ist tatsächlich gut für die Zähne, für die Gesundheit und es wird dankbar sein. Das Wort für Gebote halten meint hier viel mehr als jetzt ein Gebot nachkommen. Das heißt vielmehr bewahren, ein Gebot bewahren, es schätzen, es hegen, pflegen, es beschützen. Wenn ihr mal das längste Kapitel in der Bibel lest, Psalm 119, dann werdet ihr immer wieder auf so Formulierungen kommen wie: Ich habe Lust an deinen Geboten, ich habe Freude an deinem Gesetz. Dieser Psalmschreiber hat es verstanden. Die Gebote zwingen nicht einen zu etwas, sie meinen es gut für uns. Vers 3 macht diesen Zusammenhang deutlich. Gott zu lieben bedeutet genau das, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Gott zu lieben hat nichts mit einer Gefühlsduselei zu tun. Liebe ist viel mehr, es ist eine Entscheidung. Wenn ich Gott liebe, wenn er mein Christus ist, dann vertraue ich darauf, dass er das Gute für mich will. Dann halte ich mich gerne daran, was dieser gute Gott sagt. Auch wenn es nicht in meinen begrenzten Verstand hineingeht. Und dann dieser Satz: Gottes Gebote sind nicht schwer. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Sind Gottes Gebote leicht? Im ersten Moment würden wir sagen, nee, es ist oft sehr schwierig, Gottes Gebote zu halten. Und im ganzen Alten Testament sehen wir doch, wie die Israeliten immer wieder gescheitert sind und Gottes Gebote nicht halten konnten. Wenn Gottes Gebote schwer sein sollen, dann ist es die Sünde noch viel mehr. Es ist anstrengend, immer zu lügen und zu behalten, wem habe ich was erzählt, so dass ich mich nicht selbst widerspreche, so dass ich nicht auffliege. Die Flucht nach einem Mord ist anstrengend. Nicht erwischt zu werden, dass ein Leben in Ehebruch mit all diesem Leid, das da mitkommt, das ist auch schwer. Dauernd neidisch zu sein, ist schwer. Hass ist einfach anstrengend, macht müde und kaputt und schadet einem selbst am meisten. Wenn wir das Leben in Sünde vergleichen mit dem Leben nach dem Gebot Gottes, dann ist das Leben nach dem Gebot Gottes viel leichter. Und da passt dieser Wochenspruch heute, ich habe den mir auch hier mit aufgeschrieben, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn Jesus dein Christus ist, dann kannst du darauf vertrauen, dass er dir keine Last auflegt, die er dir nicht hilft zu tragen. Jesus geht mit. In diesem Joch sind zwei eingespannt. Jesus kann die Gebote Gottes halten. Er hat sie gehalten als Mensch. Er hat das Gebot, die Gesetze zum Ziel gebracht. Er hat sie erfüllt. Jesus kann. Er kann sie tragen. Weil Jesus mitgeht, ist diese Last leicht. Wir haben den Heiligen Geist. An Pfingsten haben wir es gefeiert. Und er ist eine Kraft, die in uns lebt, die es möglich macht. Und so kommen wir zum dritten Punkt, Vers 4 und 5. Denn jeder, der Kind Gottes ist, siegt über die Welt. Der Sieg, der über die Welt errungen wurde, ist unser Glaube. Wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wieder habe ich mich gefragt, ist das so, dass wir über die Welt siegen? Siege ich über die Welt? Was meinst du hier mit Welt? Griechisch Kosmos meint hier nicht das Universum, nicht die Erde, den Planeten, auch nicht die Menschen, die diesen Planeten bevölkern. Vielmehr ist mit Welt wieder das gemeint, was im Gegensatz, im Widerspruch zu Gott steht. All das, was von Gott entfremdet ist, ihm feindlich gesonnen ist. Es ist nicht in erster Linie das, was da draußen ist, all das Böse, das da draußen auf uns wartet, wenn wir zur Tür hinausgehen, sondern vielmehr das Böse, das noch in mir selbst drin steckt. All das, was mich noch von Gott trennt, all die Bereiche in meinem Leben, zu denen ich Gott keinen Zugang gewähre. Sage, nein, das möchte ich für mich selbst regeln. Der Schauplatz des Kampfes gegen das Böse, gegen die Welt, ist ja draußen, aber beginnt in mir drin. Und nun sagt Johannes, dass ein Kind Gottes über die Welt siegt. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich über das Böse in mir siege? Ich erlebe es doch täglich, dass es nicht immer der Fall ist. Das Wunderbare ist im nächsten Satz. Dieser Satz ist in der Vergangenheitsform. Der Sieg wurde bereits errungen. Wie das? Durch den Glauben. Und da schließt sich der Kreis zu Vers 1a. Der Glaube ist wieder so zentral. Nicht der Glaube an sich, sondern der Glaube an Jesus. Was ist das für ein Glaube, der überwindet, triumphiert und siegt? Müssen wir uns anstrengen, mehr glauben und dann mehr siegen? Nein, es ist derjenige, an den wir glauben. Jesus ist der Christus. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wenn du sein Kind bist, hast du Teil an diesem Sieg. Der Sieg steht seit Karfreitag und Ostern fest. Dieser Krieg ist gewonnen. Alle Kämpfe des Teufels seit Ostern ist nur noch ein Rückzugsgefecht. All deine Niederlagen in diesen Gefechten mit dem Bösen sind nicht ausschlaggebend für den Ausgang dieses Kampfes gegen das Böse. Das Licht wird die Finsternis besiegen. Es ist schon besiegt. Der Sieg ist sicher und wir dürfen als Sieger kämpfen. Immer wieder aufstehen, weil wir wissen, die Vernichtung des Feindes und die Siegesfeier, die kommen. Die sind sicher, ganz gewiss. Vers 5 ist eine rhetorische Frage. Wer gewinnt diesen Kampf? Die Antwort ist niemand. Wer sonst würde gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der, der Jesus an seiner Seite hat, der siegt. Der, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und so hängen Glauben, Lieben und Siegen zusammen. Sie hängen zusammen, weil alles sich in Jesus zuspitzt. Jesus verbindet all das. Jesus ist der Christus. Er möchte es in unserem Leben sein. Amen.